Wichtig ist, wenn man so einen Wandel anstrebt, dass man das wirklich will, dass man das kommuniziert, dass man das auch vorlebt und dass man Leute belohnt, die da mitmachen, und im Rest muss man halt auch Zeit und Schulung geben und Handreichung. Das hat vor allem auch was mit Zuwendung, mit Augenkontakt zu tun und sich nicht mit überlegen fühlen gegenüber dem Patienten, nur weil der jetzt als Bittsteller da wahrgenommen wird, ne?
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Da gibt schon einige Trends, die im Krankenhaus und auch im ambulanten Bereich zu spüren sind. Das ist schon ein Kulturwandel. Also mehr Frauen, mehr Teilzeit, mehr Team-based, weniger selbstständig. Das sind alles so Themen, die gerade kommen.
Und was meinst du, was müsste sich systemisch ändern, um das gut integrieren zu können? Also diese Bewegung, die da jetzt gerade passiert.
Ja, also ich glaube, so Team-based Approaches wären da schon echt eine gute Sache, dass man halt mehr sich als Team findet, um Patienten zu versorgen, und weniger diese Spaltung Arzt und Pfleger auf der einen Seite und auch die anderen Berufe, die mitwirken an der Patientenbehandlung. Wenn man die mehr als Team zusammenschweißen würde, das wäre schon gut. Und nicht, dass der Arzt alleine ist der Heilsbringer sozusagen, und er macht dann seine Anordnung und der Rest muss dann irgendwie zuliefern. Und das ist schon, ich glaube, da könnte man viel, viel schaffen. Und ja, das fängt schon damit an, dass man eben gemeinsame Besprechungen macht, berufsgruppenübergreifend, und vielleicht auch ab und zu gemeinsame Aktivitäten, berufsgruppenübergreifend, dass man sich auch mal kümmert überhaupt, oder überhaupt fragt, wie denn das Wohlbefinden ist. Ja. Ich sag mal so, als ich hier angefangen habe, bin ich in einer gänzlich anderen Kultur reingekommen, und der Grund, warum ich hierher gekommen bin, in der Position war auch, dass hier ein CEO, ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender hingekommen ist, der mich damit angeworben hat, dass genau diese Themen unter anderem auch umzusetzen sind. Ne? Und da ist schon viel passiert, aber man muss sich das mal vorstellen. In den letzten Jahren, wir haben die erste Mitarbeiterbefragung eingeführt in einem Haus, das durchaus etwas älter schon ist, oder in einer Organisation. Das erste Mitarbeiterfest. Das kann man sich auch gar nicht vorstellen, wenn man registriert, dass man sich einfach mal trifft und mal feiert. Das erstmals ein Budget für irgendwelche Teamaktivitäten. Ja, das sonst vorher war das einfach, da hieß es ja, wenn ihr das machen wollt, dann muss der Abteilungsleiter oder so das privat bezahlen. Das ist irgendwie, das soll ja funktionieren und nicht Spaß haben an der Arbeit. Ja, so. Da hat sich schon viel gegeben, aber da muss man natürlich dranbleiben, ne? Also, wir haben ein Hello Work Office gegründet. Ja, das ist ein Team, was sich darum kümmert, dass das Erscheinen des Arbeitgebers in der Öffentlichkeit gut ist und auch bei den eigenen Mitarbeitern, und analysiert, warum, wenn was nicht so ist. Ja, also da. Es zeigt aber auch, wie man teilweise mit relativ einfachen Maßnahmen viel verändern kann. Ja. Also ich weiß noch genau, wo ich herkomme. Ich habe ja Teil der Mitarbeiter, die waren schon länger hier, übernommen, und die waren total schockiert, als ich sie zu mir nach Hause zur Grillparty eingeladen habe. Das haben die noch nie erlebt. Manche haben sich nicht getraut zu kommen. Also die haben gedacht, das wäre irgendwie, keine Ahnung, was sie gedacht haben, aber auf jeden Fall war das. Aber das kann man halt aufbrechen, ja. Das muss man einfach tun und definieren. Man kann aber auch keinen zwingen, das war auch ganz wichtig, weil Menschen in der Kultur aufgewachsen sind, wo man sich nicht mehr mit dem Chef trifft, privat, dann kann man sie halt auch nicht zwingen. Ja. Da muss man das anbieten und freistellen. Und mindestens eine Person in meinem Team ist ganz witzig, weil ich mit der besonders gerne zusammenarbeite mittlerweile, die ist die ersten 3 Mal nicht gekommen. Und dann,
Hat sie das auch gefiel, also hat sie auch gesagt, warum oder?
Ja, das macht man nicht.
Warum?
Das war halt, das habe ich auch gefragt. Das macht man nicht. Also, Arbeit ist Arbeit, Privat ist Privat.
Ah, okay.
Und irgendwie an der Arbeit hat man zu funktionieren und da ist man auch anders, als man privat ist und so. Ich habe auch recht gegeben, aber die Frage ist, wie krass dieser Unterschied sein muss, ja. Also. Und das ist aber witzig, ja. Der könnt ihr auch mal sprechen in der Folge, weil das ist echt eine Mitarbeiterin, die ist kurz vor der Rente und die ist so langjährige Krankenschwester, noch richtig DDR aufgewachsen und die hat dann nochmal VWL studiert und ist jetzt eine der besten Projektmanagerinnen, die ich habe und die hat in den letzten Jahren extrem viel sich gewandelt, ja. Ich weiß noch, als ich Homeoffice eingeführt habe, ja, das war ja ein Skandal. Weil macht man nicht, im Krankenhaus macht man kein Homeoffice. Da sind die Ärzte und die Pflegekräfte, die müssen immer da sein am Patienten und deshalb muss jeder andere auch vor Ort da sein und darf kein Homeoffice machen. So Zoom oder sowas. Ist auch total verpönt. Man fährt lieber stundenlang mit Auto oder Öffis durch die Stadt, weil dieser neuen Technik vertraut man halt nicht und so. Also das ist jetzt komplett anders und das hat schon ein bisschen gedauert, aber man kann das halt machen. Also wichtig ist, wenn man so einen Wandel anstrebt, dass man das wirklich will, dass man das kommuniziert, dass man das auch vorlebt und dass man Leute belohnt, die da mitmachen und im Rest muss man halt auch Zeit und Schulung geben und Handreichung.
Welche Rolle spielen denn die Bedürfnisse der Patienten?
Das ist eine schwierige Sache. Also, die Patienten sind ja sehr unterschiedlich, die Klientel. Also mindestens drei Sorten unterscheiden. Die einen, das sind die elektiv kommen, also mit Termin und Plan. Dann gibt es die Patienten, die relativ häufig kommen, zum Beispiel, weil sie chronisch krank sind und immer in den Ambulanzen vorstellig werden. Und dann gibt es die Notfälle. Die haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Ich glaube, bei den Notfällen ist das Bedürfnis, dass sie halt schnell stabilisiert werden und dass sie in die richtige Versorgung kommen und dass man ihre Angehörigen informiert, was mit ihnen los ist, dass man offen kommuniziert und dass sie sich überwacht fühlen, gerade wenn sie was Ernsthaftes haben. Also da ist zum Beispiel moderne Konzeptionen von Notaufnahmen sehen eben weniger Intimsphäre vor und mehr Überwachung, weil die sind ja da, weil sie irgendwie kritisch sind, ne? Die wollen kompetent und die wollen vielleicht auch, dass moderne KI-basierte Systeme, es gibt zum Beispiel Algorithmen, die jetzt Sepsis vorhersagen, also Blutvergiftungsvorhersagen machen aufgrund der Daten. Also die wollen halt überleben, ne? Das ist mal im Fokus. So. Bei den Patienten, die jetzt elektiv mit Termin kommen, die haben ja eine behandelbare Erkrankung und die haben normalerweise Zeit, sich mit Freunden, Familien, Kollegen über ihre eigene Krankheit zu informieren. Und die haben dann eine gewisse Erwartung, mit welchen Methoden und von welchen Menschen sie da behandelt werden. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und die wollen sie natürlich auch sehen. Und dann wollen sie natürlich, wenn sie herkommen, hotelartig behandelt werden. So, und die Menschen, die in die Ambulanzen kommen, die wollen eigentlich möglichst schnell drankommen und nicht lange warten. So, und alle haben natürlich irgendwie eine Erwartung an Essen, Trinken und Entertainment. Und da muss man halt ein gewisses Level finden, ja, was zum einen mit den Sätzen, die man von den Krankenkassen bekommt, leisten kann und zum anderen, was beim Patienten ankommt. Aber ich glaube, das sind wir gar nicht so schlecht. Allerdings, kann man hier auch kulturell noch den Patienten eigentlich mehr als Gast behandeln. Ne?
Ich wollte gerade sagen, Jens, wenn ich jetzt an Ärzte denke oder wenn ich jetzt an dieses medizinische System denke, dann würde ich mir wünschen, dass ich nicht wie so ein kaputtes Auto empfangen werde, sondern dass ich als Mensch gesehen werde und dass man mit mir spricht oder dass man mir erläutert, was da so passiert oder was ist. Und deshalb da tatsächlich hat man manchmal das Gefühl, hat denn jetzt derjenige mich einmal, also hat er mich einmal wahrgenommen als Mensch, beziehungsweise hat er mir mal einmal in die Augen geguckt, in die Augen geguckt, muss nicht sein, aber hat er überhaupt mal den Blick gehoben?
Genau, das ist so, dass es einen gewissen Attitüde gibt beim medizinischen Personal, dass der Mensch, der da hinkommt, der ist ja krank, das, und man hilft ihm ja. Also der Helfende ist irgendwie auf der überlegenen Seite und der andere kann froh sein, dass er überhaupt drankommt, ja. So. Und deshalb wird er so ein bisschen als Werkstück behandelt, ne? Das ist natürlich nicht ganz auszutreiben. Allerdings könnte man da schon relativ viel machen. Also ich kann mal ein Beispiel geben, wie man das machen kann. Zum Beispiel, ist jetzt schon eine Weile her, aber Obamacare in den USA, ja, die Gesundheitsreform von Barack Obama, die hat einen Teil der Vergütung auf die Bewertung der Krankenhäuser abgestellt. Also plötzlich wurde ein Teil der Krankenhausvergütung nicht mehr pro Behandlung bezahlt, so wie es bei uns ist, sondern da gab es noch so einen Zufriedenheitsbonus. Und das hat dazu geführt, dass sich dann Krankenhäuser das Thema Patient Satisfaction also wirklich ernst genommen haben und sich da auch eigene Officers für eingestellt haben. Ne? Und ein Beispiel weiß ich, weil ich da beteiligt war, da habe ich einen Use Case mal geschrieben zu meiner Beratungszeit. Da ist nämlich so, das war ein New Yorker Krankenhaus, die haben sich dann einen deutschen Patient Satisfaction Officer eingestellt. Das fand ich total spannend. Und warum? Ja, weil der Mensch war Führungskraft bei einem Fünf-Sterne-Hotel. Und der hat dann mit seiner Luxushotel-Sicht mal das Verhalten der Mitarbeiter im Luxushotel versus das Verhalten der Mitarbeiter in einem Krankenhaus gespiegelt. Und das ist halt diametral anders, ja. Und aber aus diesem Gap, und wenn man den schließen will, kann man halt Dinge ableiten. Verhaltensregeln. Und wenn ich eine persönliche, und kurz nachdem ich dieses Paper geschrieben habe, mit dem engeren Kontakt hatte, da ist mein erster Sohn geboren worden und da war ich im Krankenhaus mit. Und da habe ich versucht, diese Regeln in einem deutschen Krankenhaus einzuführen, einfach so. Ich habe mir gedacht, als Privatpatient, also ich habe zumindest ja bei der Geburt so ein Privatzimmer gemietet, wie es ja häufig in Geburtskliniken gibt, dass man als Papa mit dabei sein kann. Und das hat ja schon ein bisschen Hotelcharakter. Also erstens mal zahlt man einen Hotelpreis dafür, zusätzlich zur versicherten Karte. Zweitens mal hat es eine Hotelausstattung, meistens ein bisschen schicker. Und naja, dann war ich natürlich, dann habe ich, kam gerade aus diesem Projekt, wie verhalten eigentlich Service-patientenorientiert im Krankenhaus sein sollte, wie weit die da in diesem New Yorker Krankenhaus waren, und erlebe dann damals in Bayern noch die harte Realität des Krankenhausalltags. Ich meine, ich liege da irgendwie, meine Frau neben mir, die hat ja auch irgendwie im Moment, das ist ja wohl, ist ja extrem anstrengend, ja, und wir waren eigentlich beide übermüdet und da liegt noch so ein kleiner Wurm und dann kommt einfach eine völlig fremde Person einfach so rein, also es wird nicht geklopft an der Tür, sondern kommt einfach rein in den Raum, macht irgendwas, sagt nicht den Namen, gibt irgendwelche Hinweise, mach mal hier, mach mal da und geht wieder. Und da habe ich mir überlegt, okay, wenn ich jetzt in einem Hotel, so 4-5-Sterne-Hotel, gönne mir was, und da kommt einfach jemand rein, er klopft nicht, geht einfach die Tür rein, macht irgendwas in meinem Hotelzimmer, sagt nicht, wer er ist, kein Gruß, und sagt noch, räum mal auf da oder so. Das wäre ein Skandal sondergleichen und würde direkt zum Rauswurf der Person führen. Und im Krankenhaus habe ich dann die Person dann auch angesprochen und habe ihr gesagt, das nächste Mal würde ich mir wünschen, dass sie klopft, bevor sie reinkommt, dass sie sich mit Namen vorstellt, dass sie sagt, was ihr Begehr sei hier und so. Da hat sie mich angeguckt und dachte, also völlig gaga, der Typ, ne?
Das Lustige ist, also eigentlich das Traurige, dass wir ja schon darüber lachen, ne? Weil es für uns ja schon fast einen absurden Charakter hat, dass diese, für manche mag das ja ein ganz normaler Respekt sein, ne? Dass man, wenn man quasi in die Intimzone und gerade bei Geburten am Anfang ist ja dieses, das ist ja alles sehr fragil, ne? Die Frau ist sehr fragil, weil sie da gerade den Marathon untrainiert gemacht hat. Dann die neue Situation, am besten noch mit dem ersten Kind, dass man ja auch nicht so weiß, wie es funktioniert. Ein Vater, der dann noch dabei ist, der vielleicht mitgelitten hat, aber nichts machen konnte. Und dann kommt dann so eine Person rein in die Intimzone, diese fragilen Konstruktion. Und ja, man kommt und hat dann eher so einen militärisch depersonalisierten Charakter. Ich muss schon ein bisschen schmunzeln, ja, auch
absolut,
wenn ich das traurig finde.
Ja, ist so. Und noch krasser ist, dass haben viele, dass halt Ärzte und Pflegekräfte gezwungen sind, so heute viel zu dokumentieren. Und das ist ja gerade in Berufsgruppen, die deshalb in die Medizin gegangen sind, weil sie nicht am Rechner sitzen wollten. Und die werden jetzt gezwungen, immer am Rechner zu dokumentieren und die machen das nicht gerne. So. Und das führt aber zu einer absurden Situation, dass eigentlich in einer Behandlungssituation die medizinische Person sehr häufig am Rechner sitzt, gerne mit dem Rücken zum Patienten, sich scheinbar nicht um den Patienten kümmert, in die Tasten klopft und dabei gerne Stöhnlaute von sich gibt oder so.
Und mit einem Finger tippt.
Ein Finger
und oder dann zwei. So,
und dann irgendwas nicht passt am Rechner oder es kann das Programm nicht dienen und dann irgendwie sagt, oh, blöd oder so. Und das ist natürlich für den Patienten blöd, der gegenüber sitzt und der irgendwie denkt, es sei mit ihm irgendwas blöd, ja. Also das sind so, also das am Rechner klimpern und nicht sagen, was man macht und Herrschaftswissen für sich behalten. Das ist schon auch ein Thema. Da kann man technisch viel machen, indem man mehr auf Spracherkennungssysteme und so gehen würde, aber das hat vor allem auch was mit Zuwendung, mit Augenkontakt zu tun und sich nicht mit überlegen fühlen gegenüber dem Patienten, nur weil der jetzt als Bittsteller da wahrgenommen wird. Ne? Aber das ist auch, das habe ich auch individuell schon ganz anders erlebt. Aber es gibt da schon, also man, es ist schon so, dass da so eine, ich bin der Heiler, ich habe Herrschaftswissen und das ist schon so irgendwie kulturell drin. Ne?
Was ist denn so deine Vision, wenn du jetzt so nach vorne guckst, 5 bis 10 Jahre von heute, wo siehst du denn die Branche, die du gerade mitgestaltest? Also was würdest du gerne verändern? Wo würdest du gerne hinkommen?
Ja, also kulturell oder generell?
Ja, kulturell. Vielleicht auch so ein bisschen flankiert mit generellen Aspekten, aber erstmal so fokusmäßig kulturell.
Ja. Also ich glaube, wir werden eine erhebliche Technisierung der Branche sehen müssen. Das liegt einfach daran, dass wir in der Medizin generell eine Subspezialisierung sehen. Das heißt, Menschen machen zwar erstmal eine generalistische Ausbildung, aber spezialisieren sich dann immer mehr auf Subtypen und das ist auch gut so, weil die dann wirklich tolle Spezialisten sind, aber die sind dann eben nicht überall verfügbar. Das heißt, man muss eigentlich über Telemedizin solche Spezialwissen viel mehr in der Fläche verfügbar machen. Das ist wichtig. Das führt dann auch dazu, dass die Top-Spezialisten auch nicht mehr unbedingt nur im Krankenhaus sein müssen, sondern man kann da auch flexiblere Arbeitszeitmodelle und Homeoffice-Modelle und so weiter zulassen. Die können sich von überall her draufschalten, sowohl auf den Patientenakte als auch auf den Patienten selber. Das würde auch dazu führen, dass vielleicht die Menschen, die physisch wirklich beim Patienten sind, viel mehr mit Empathie und mit Reden und Patienten mit Rollen sind und dann bei Bedarf Spezialisten zuschalten können. Das ist auch ein Vertrauensthema tatsächlich, dass ich, wenn ich will, immer einen Spezialisten zuschalten kann. Ich würde mir auch wünschen, dass es gerade auch durch die künstliche Intelligenz in der Medizin ist, glaube ich, enorm viele Chancen. Zum einen kann man wirklich viel lästige und nervige administrative Tätigkeiten vom klinischen Personal wegnehmen. Gerade innere Medizin, wenn der letzte Ärzteblattstudie 40% der Arbeitszeit für Dokumentation. Ja, wenn man nur die Hälfte wegnehmen könnte, würde man ungeliebte Tätigkeiten rausnehmen, Stress rausmachen. Und ich glaube, mehr Zufriedenheit mit dem Job und Freundlichkeit erzeugen durch Technikeinsatz. Also das ist nur im administrativen Bereich. Ich glaube, man kann aber im klinischen Bereich sowohl in Diagnostik als auch in Therapie durch solche begleitenden Systeme, es ist nie arztersetzend, es ist immer arztbegleitend gemeint, ganz viel Stress von den Ärzten nehmen, indem man ihnen das heißeste, neueste Wissen in ihrer Fachrichtung quasi wie so ein Digital-Kumpel mitgibt, so dass die einfach weniger gestresst sind dadurch, dass man von ihnen immer State of the Art erwartet, obwohl das nicht möglich ist. Man erwartet es aber. Aber die Halbwertszeit des Wissens ist mittlerweile durch viel Forschungsaktivität so gering geworden, dass es nicht mehr möglich ist. Und ja, da muss man technische Tools viel mehr den Ärzten zur Verfügung stellen. Und auch den Pflegekräften. Die Pflege hängt noch ein bisschen nach, aber da ist auch viel Bewegung drin. Gerade in Projekten. Da muss man machen und man muss das ganze System entspannen durch Patientensteuerung. Also es ist, geht halt nicht wie jetzt, dass das Patienten massenweise in Notaufnahmen angekarrt sind, nur weil der niedergelassene Arzt gerade zu hat und im Pflegeheim keine ärztliche Ressource zur Verfügung ist, man die alle in die Notaufnahmen karrt, sondern man muss einfach vielmehr ist ja die Hoffnung auch, dass jetzt die elektronische Patientenakte da auch ein echter Basisstein ist, dass man viel mehr investiert in die Erstdiagnostik und in das Routing, in das richtige System. Das wird die Qualität enorm steigern, weil der Erstkontakt schon viel häufiger der richtige wäre. Es würde das Personal total entspannen. Das würde die Doppel- und Dreifachnutzung von Ressourcen runterfahren und ja, ich glaube, das würde das ganze System entspannen. Aber vor allem müssen wir dafür sorgen, dass die Berufsgruppen, die jetzt in der Medizin tätig sind, sonst die Ärzte oder die Pflegekräfte oder auch die medizinisch-technischen Kräfte, die man ja auch hat und nicht vergessen darf, wenn die top of their license arbeiten, würden die Amerikaner sagen. Also wenn die Tätigkeiten machen könnten, für die sie den Beruf ergriffen haben, weshalb sie sich für den Beruf entschieden haben und nicht sachfremde Tätigkeiten oder Dokumentationstätigkeiten übernehmen müssten, dann wird immer eine massive Steigerung der Zufriedenheit und auch der Qualität und auch der Produktivität sehen.
Würdest du auch sagen, oder ich hab mich neulich mal gefragt, was macht denn dann einen guten Arzt aus, wenn man jetzt bedenkt, dass viel von diesem Wissen, was man hat, natürlich durch eine KI, wenn man ganz ehrlich ist, besser verfügbar ist. Weil die KI halt auf Daten und auf Pools und auf Wissen zurückgreifen kann, was ein Mensch nicht leisten kann oder können wird.
Ja.
Da habe ich mich gefragt, was macht denn eigentlich einen guten Arzt aus? Und ich bin was würde für mich jetzt einen guten Arzt ausmachen? Das ist eigentlich eine Frage Kompetenz. Weil, gelebtes Beispiel, ne? Mein Vater hatte neulich ein dickes Bein, ne? Und ich hatte persönlich Angst, dass er eine Thrombose hat. Und er ist wohl dann in so eine zum Arzt gegangen und hat gesagt, ja, ich bin spazieren gegangen und ich habe jetzt ein dickes Bein. Er hat aber verschwiegen, dass er halt quasi kurz davor massive Bluthochdruckthemen hatte. Und ich hätte mir gewünscht, dass jetzt quasi dieser Arzt, und ich hatte ihn gebeten, dann quasi bei diesem ärztlichen Dienst anzurufen, weil er wollte gar nicht überhaupt was machen. Ich habe gedacht, er stirbt gleich. Und dieser Mensch an der anderen Leitung hat ihn eigentlich nicht gefragt. Also der hat quasi das, was er gesagt hat, so als die einzige Wahrheit genommen und hat dann gesagt, naja, dann haben Sie wohl eine Entzündung im Knie, das ist nicht so dringend. Und ein guter Arzt wäre dann eigentlich der gute Fragen stellen kann oder der vielleicht eingeschätzt hätte, oh, das ist jetzt so ein Mensch, der ist vielleicht noch aus so einer Generation, nur die Harten kommen in den Garten. Und vielleicht muss ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr abklopfen und muss vielleicht noch mal ein bisschen mehr fragen. Und ich hätte jetzt die Hoffnung, dass tatsächlich so eine Kompetenz dann irgendwie auch einen Eingang findet oder eben was man dann auch vermisst. Also du hast eben gesagt, dass es jetzt der Branche sehr un, der Branche hört sich falsch an, der Kultur ungewöhnlich war, quasi menschlich zu sein und menschlichen Kontakt zu haben und miteinander in Verbindung zu treten, ne? Also deine Kollegin, die, von der du erzählt hast, die fand, dass sie nicht zu dir nach Hause zum Grillen kommen sollte. Und könntest du dir vorstellen, dass genau die Technologisierung, die du angesprochen hast, genau dazu führen könnte, dass das dann passiert? Weil ich als Patient würde auch mehr Vertrauen in das System oder zu einem Arzt oder zu einem Krankenhaus haben können und vielleicht auch eine größere Offenheit und auch ja, ein bisschen vielleicht dann auch weniger kompliziert sein, wenn ich da bin, wenn ich Vertrauen haben könnte.
Ja, ich sag mal so, ein bisschen haben wir auch das System ad absurdum geführt. Also wir haben schon eine erhebliche Leistungsverdichtung gesehen, so in den letzten Jahrzehnten vielleicht.
Haben wir alle eigentlich, oder?
Genau. Und das ist aber in der Medizin insbesondere auch durch Dokumentationsthemen entstanden. Also man versucht Qualität zu steigern über Qualitätssicherung. Dafür verlangt man mehr Daten und die muss das Personal dann halt eingeben. Aber die kriegen jetzt nicht mehr Zeit, das zu tun, sondern die müssen diese Zeit eben von der eigentlichen Behandlung des Patienten halt runternehmen. Ne? So. Oder die müssen sie halt parallel machen und dann sitzen sie halt während der Patienten in der Aktion halt am Rechner und im Rücken zum Patienten. Also es geht Zeit aus der Kommunikation raus und mehr in die Dokumentation oder aber auch in den Research, in dem ich eben besonders exakt sein möchte und dann in Büchern nachlese, was der Patient denn hat. Und die zur Verfügung stellen von Wissen, die kann man halt sehr gut durch IT-Tools eben machen. Ja. Und das muss aber auch dazu führen, dass die Ärzte dann sagen, dass sie nicht mehr alles wissen. Ne? Das ist halt schon interessant, weil wie Halbgötter in Weiß. Das heißt, die denken ja, sie wissen alles. Und wenn sie jetzt mit solchen Tools, wie es ja jetzt gibt, so Ersteinschätzungen oder Diagnostiktools in den Battle treten, in den Wettkampf treten, dann können die eigentlich nur verlieren. Ja, das wissen sie auch und die Ärzte geben das auch dazu und sind dann auch offen für den Einsatz solcher Technik.
Für mich war der Arzt, den ich mal getroffen habe, der genau nachgeguckt hat, ne, war für mich derjenige, dem ich am besten vertrauen konnte, weil ich wusste, dass er sich für fehlbar hält und dass er quasi sich absichert oder dass er eben nochmal nachliest oder dass er vielleicht irgendwie ja, sich selber in Frage stellt. Das hat für mich damals, und das habe ich tatsächlich zweimal erlebt, massiv zu einer Vertrauensbildung geführt hat, als derjenige gesagt hat, ja, doch, ich habe schon einen Fehler gemacht. Ich hab einen bei einer Augen-OP gefragt, ob er einen Fehler gemacht hat. Und der gesagt hat, ja, habe ich, und ich habe die und die Maßnahmen ergriffen, dass das nie wieder passiert. Und das kann ich ausschließen, weil ich habe daraus gelernt, beziehungsweise ich bin ein fehlbarer Mensch und das ist mir passiert, das war ungut, aber ich weiß jetzt, wie ich das quasi vermeide. Und der andere Arzt, der dann sagte, ja, ich bin jetzt überfragt, aber ich lese nach und ich gucke nach und wir treffen uns wieder und dann, das hat bei mir tatsächlich zu einer großen Vertrauensbildung geführt.
Das glaube
Oder
ich.
zu einer Zufriedenheit dann auch, ne?
Absolut. Das glaube ich. Allerdings ist die Zeit pro Patientenkontakt halt mittlerweile so limitiert, weil Patienten eben zu viel doppelt behandelt werden, fehlgesteuert werden und so weiter, ist die Patientenkontaktzahl bezogen auf die Verfügbarkeit der Behandler eben so runtergegangen, dass ich eben eigentlich einfach die Zeit nicht mehr habe, das zu machen, sondern einfach in viel zu kurzer Zeit irgendwie alles anschauen muss und zu einem Urteil kommen und dann auch noch, vielleicht auch noch direkt die Behandlung mache oder so, ja. Das ist halt echt ein Thema. Also wir müssen das Zeitbudget pro Patient erweitern. Das ist das eine. Und zum anderen müssen wir Tätigkeiten, die jetzt diese Kontaktzeit konsumieren, wie zum Beispiel Dokumentation, das muss man automatisieren und technisieren. Und man muss dafür sorgen, dass die Patienten möglichst schnell an den richtigen Behandler geraten. Ja, das sind so die Sachen. Das sind systemische Themen, aber es hat sehr viel auch mit Technik und Vertrauen in Technik zu tun. Und da werden wir hinkommen. Also, aber sag mal, dieses Beispiel ist, ich glaube, Deep Blue hieß das von IBM, so ein Rechner vor 20 Jahren, als er den Schachweltmeister geschlagen hat, war das eine Sensation. Heute wäre es eine Überraschung, wenn es andersrum wäre. Und so ist es in der Medizin eben auch, dass die Halbwertszeit des Wissens, die Wissensexplosion in der Medizin ist so dramatisch und der Arzt hat im Wesentlichen das Wissen seiner Ausbildung. Ja, natürlich machen die Fortbildung und so weiter, aber das ist nie annähernd so, dass sie das Wissen konsumieren könnten. Also können sie nie State of the Art sein. Und gerade wenn es irgendwie ein Krankheitsbild ist, was eben verschiedene variablen Faktoren hat und was nicht so regelmäßig auftaucht, also nicht oft gesehen wird, diese Long-Tail-Theorie, dass da ist die KI jetzt schon deutlich überlegen. Aber auch ansonsten sind verschiedene Studien aus verschiedenen Ländern auch, dass es jetzt schon im allgemeinmedizinischen Bereich KI mindestens gleich gut ist wie der Arzt. Aber es geht, wie gesagt, nicht darum, Ärzte zu ersetzen durch KI, sondern es geht darum, dass Arzt plus Technik eben besser ist als Arzt alleine und dass dem Arzt Stress genommen wird durch eine Technik, die Wissen am Point of Care zur Verfügung stellt, sage ich mal, und eher deshalb weniger Denkarbeit, was könnten das jetzt sein, was muss ich da machen, muss, sondern mehr auf die Interaktion und, wie Susa auch sagte, aufs Fragen gehen kann. Ja, mehr Fragen stellen und sich interessieren und nicht per se mehr Antworten, sondern mehr Fragen. Hm.
Was glaubst du, wenn die Technologisierung durch KI-Einsatz zum Beispiel wirklich dazu führt, dass ein Großteil der Dokumentation nicht mehr notwendig ist, also die Menschen im System wesentlich mehr Zeit zur Verfügung haben? Glaubst du, es wird dafür genutzt, um mehr Zeit mit den Patienten zu verbringen, also in bessere Fragen stellen, bessere Betreuung, bessere die Menschlichkeit, Empathie, alles, was da so drum gehört? Oder wird es dazu führen, dass einfach noch mehr in die gleiche Zeit reingedrückt wird, also Effizienz?
Ja, das eine hoffe ich, das andere befürchte ich. Aber de facto ist es schon so, dass man nicht alles in Richtung Effizienz drücken kann, weil die Arbeitszufriedenheit ist schon ein wichtiger werdendes Thema, weil wir einen Mangel bei Ärzten und Pflegekräften haben, und zwar nicht in der Anzahl. Es wird immer von Ärztemangel, Pflegemangel gesprochen. Das ist ja nicht wahr, weil die schiere Anzahl ist so hoch wie noch nie, die zur Verfügung stünde. Nur reduzieren die ihre Zeitbudgets oder arbeiten in anderen Bereichen in der Industrie oder reduzieren Arbeitszeiten und so weiter. Also ich glaube, der Faktor Zufriedenheit des am Patienten tätigen Personals, der muss deutlich steigen. Mhm. Und den muss man auch messen und hinterher sein, auch als Krankenhausmanagement, ja, dass da eine gewisse Zufriedenheit ist, weil ich glaube, wenn die Zufriedenheit des Personals, was einen wichtigen Job machen, häufig in Stresssituationen ist, wenn die ein gewisses Level hat, dann strahlt es auch auf den Patienten aus.
Auf jeden Fall.
Weil wenn die ihren Job gerne machen und gerne zur Arbeit kommen, dann das wird direkt vom Patienten, der ja in einer sehr sensiblen, kritischen Situation seines Lebens ist häufig, der hat ja eine ganz feine Antenne dafür. Das wird unmittelbar wirken. Und das im besten Fall gibt es dann einen Kreislauf, dass dann auch der Patient dann weniger das Personal anschnauzt, sage ich mal so, und dass es dann eher ein positives Miteinander gibt, ja. Und ich glaube, dass Technik aber auch zur Produktivitätssteigerung in Teilen eingesetzt werden muss, weil wir haben mittlerweile so viel für Gesundheit konsumieren, also anteilig am Bruttoinlandsprodukt, dass es, dass wir das nicht machen. Also wir können nicht zeitgleich das Gesundheitswesen gesunden in Nachhaltigkeit investieren und uns für Kriege rüsten. Das ist irgendwie alles parallel schwierig. Also Effizienzsteigerung muss auch da sein, ja.
Susan, magst du noch deine Abschlussfrage stellen?
Aber sowas von gerne, Tim. Ich stelle immer zum Schluss die Frage, Jens, wofür bist du heute dankbar?
An dem Tag heute?
Generell.
Oder generell. So. Dass die Sonne scheint, dass wir ein nettes Gespräch führen, dass jetzt gleich Wochenende ist, dass ich zu meiner Familie darf. Ich glaube, dass ich heute auch ein paar Sachen erledigt habe und dass ich immer noch das Gefühl habe, dass man im Gesundheitswesen mittelbar oder unmittelbar echt gute Sachen machen kann. Das ist auch so eine Motivation, warum ich zumindest gerne zur Arbeit gehe.
Tim, wofür bist du heute dankbar?
Ja, ich bin dankbar für deinen Einblick, Jens, in das Gesundheitswesen, der über meinen Patienteneinblick hinausgeht. Also mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken zu dürfen und eine Idee davon zu bekommen, was eigentlich die Herausforderungen sind in der Branche. Dafür bin ich total dankbar, dass du dir Zeit genommen hast, hier in unserem Podcast mit uns darüber zu reden.
Gerne.
Susanne, wofür bist du heute dankbar?
Ja, ich bin dafür dankbar, dass ich mehr Vertrauen in das Gesundheitssystem gewinnen kann, wenn ich erlebe, dass jetzt jemand wie der Jens, ne, der sich so vielseitig und so sehr zahlenbasiert und sehr, sehr analytisch und gleichzeitig so empathisch und breit aufgestellt Kulturthemen wie auch so Effizienzthemen oder Mitarbeiterzufriedenheit, also den Themen widmet, die ganz viel mit Emotionen zu tun hat. Und ich hätte nie in meinem Leben vermutet, dass das schon stattfindet, wenn ich ehrlich bin. Weil dieses, ich persönlich versuche, Krankenhäuser oder die Ärzte überhaupt nie zu sehen, weil ich bin sehr, sehr abgeschreckt von dem System und ich habe das Gegenteil von Vertrauen dazu. Und wenn ich jetzt auch sehe, dass du da eingestellt bist und da arbeitest und irgendwie dieses Know-how so breit aufstellst und aufstellen kannst und dafür dann auch geholt wirst, beziehungsweise dich, dass du gesagt hast, na, am Anfang im Studium fand ich dieses Kulturthema sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant und dass du weiterhin dir das bewahrt hast, quasi auch diese kulturellen Aspekte so analytisch betrachten zu können, dann bin ich guter Hoffnung, dass du das auch ändern kannst. Und dass du das, und das hast du ja bei vielen, vielen Sachen ja auch gesagt, sehr strukturiert auch angehen kannst, dass es sich zum Guten wendet. Und das wünsche ich uns, wenn wir krank werden, das wünsche ich auch jedem, der krank ist. Weil wir bei unserem Gespräch mit dem Johannes tatsächlich so das anfingen, so in eine Richtung zu kommen, dass das System so entmenschlicht ist und eigentlich ja, wie du gesagt hast, Jens, ja genau die Menschlichkeit da so notwendig ist für jeden Einzelnen, weil man dann so fragil ist und so sensibel und so angreifbar. Und von daher freue ich mich darüber und ich bin dankbar dafür, dass das System Gesundheitswesen durchaus nicht nur effizienzgetrieben ist, sondern dass es eben auch Platz dafür hat, nochmal gut hinzugucken und genau auf diese kulturellen Aspekte und auf Fehler, Fehlerkulturen und auf das Miteinander einwirken zu können. Und dass du natürlich auch sagst, ne, da bin ich der Allerbeste und der Allererste, der das machen kann. Und ich lade dann die Leute eben zum Grillfest ein oder ich führe dann eben dieses Mitarbeiterfest ein, auch wenn das noch nicht der Standard war und auch wenn ich hier jetzt quasi die Unhidden Rule of Culture gerade breche. Ich kann ein Teil sein und kann das verändern. Und was mich trotzdem noch interessiert, das wäre meine Abschlussfrage und das habe ich noch nie gemacht, dass ich nach dieser Frage noch eine Frage stelle. Wenn du unterschiedliche Termine hast, nimmst du unterschiedliche Klamotten mit in dein Büro und ziehst dich um?
Ja.
Okay. Sehr, sehr spannend. Also du passt dich der Kultur an. Und wir sind ja ein Podcast, der sich mit Agilität und Anpassungsfähigkeit auch beschäftigt. Ich würde sagen, das ist die Meisterkunst davon. Ja, und dann sage ich ganz, ganz lieb Danke. Und ich freue mich, dass wir ein Wochenende hoffentlich voller schönem Wetter haben. Und vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Und Ich bin gespannt und ich werde genau beobachten, Jens, was mit dir und bei dir passiert.
Danke, hat Spaß gemacht.
Beim nächsten Mal haben wir zwei Olympia-Goldmedaillengewinnerinnen bei uns zu Gast. Sonja Greinacher und Samir Suliman haben gemeinsam im 3x3 Basketball im Sommer 2024 Olympiagold geholt. Wir sprechen mit ihnen, wie sie mit Empathie, Menschlichkeit und Augenhöhe im Team maximal erfolgreich wurden. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.